Das hässliche kleine Mädchen. 11 Diener des vielgesichtigen Gottes versammelten sich in dieser Nacht unter dem Tempel, mehr als sie jemals zusammen gesehen hatte. Nur der kleine Lord und der Fette traten durch die Vordertür ein, die anderen kamen über geheime Wege, durch Tunnel und verborgene Gänge. Sie trugen ihre schwarz-weißen Roben, doch sobald sie Platz genommen hatten, schlug jeder seine Kapuze zurück und enthüllte das Gesicht, das zu tragen er sich an diesem Tag entschieden hatte. Ihre hohen Stühle waren aus Ebenholz und Wehrholz geschnitzt, wie die Tore des Tempels oben. Die Stühle aus Ebenholz hatten Gesichter aus Wehrholz auf den Lehnen, die Stühle aus Wehrholz Gesichter aus Ebenholz. Einer der anderen Akolyten stand auf der gegenüberliegenden Seite des Raums mit einer Karaffe voll dunkelrotem Wein. Sie hatte Wasser. Wann immer einer der Diener zu trinken wünschte, hob er den Blick oder krümmte einen Finger, und einer von ihnen oder sie beide gingen zu ihm und füllten ihm den Becher. Meistens jedoch standen sie nur da und warteten auf Blicke, die nicht kamen.
»Ich bin aus Stein gehauen«, erinnerte sie sich. »Ich bin eine Statue, so wie die Seeherren, die am Kanal der Helden stehen.«
Das Wasser war schwer, doch ihre Arme waren stark. Die Priester unterhielten sich in der Sprache von Bravos. Nur einmal sprachen drei von ihnen minutenlang erhitzt auf Hochvalyrisch. Das Mädchen verstand den größten Teil der Worte, aber sie sprachen so leise, dass sie vieles nicht hören konnte. »Ich kenne diesen Mann«, hörte sie einen Priester sagen, der das Gesicht eines Pestopfers trug.
»Ich kenne diesen Mann«,
wiederholte der Fette, als sie ihm einschenkte. Doch der Stattliche sagte, »Ich werde diesem Mann die Gabe überreichen, ich kenne ihn nicht.« Später sagte der Schieler das Gleiche von jemand anderem. Nach 3 Stunden Wein und Worten verabschiedeten sich die Priester, alle außer dem gütigen Mann, der Heimatlosen und dem Priester, dessen Gesichtszeichen der Pest trug. Seine Wangen waren mit nässenden Geschwüren bedeckt, das Haar war ihm ausgefallen, Blut tropfte ihm aus einem Nasenloch und bildete auch in den Augenwinkeln eine Kruste.
»Unser Bruder möchte mit dir sprechen, Kind«, sagte der gütige Mann zu ihr. »Setz dich, wenn du möchtest.«
Sie ließ sich auf einem Stuhl aus Wehrholz mit einem Gesicht aus Ebenholz nieder. Blutende Geschwüre jagten ihr keine Angst ein. Sie hatte zu lange im Haus von Schwarz und Weiß gelebt, um sich vor einem falschen Gesicht zu fürchten.
»Wer bist du?« fragte das Pestgesicht, als sie allein waren.
»Niemand.«
»Dem ist nicht so. Du bist Arya aus dem Hause Stark, die sich auf die Lippe beißt und nicht lügen kann.«
»Das war einmal. Jetzt nicht mehr.«
»Warum bist du hier, Lügnerin?«
»Um zu dienen, um zu lernen, um mein Gesicht zu verwandeln.«
»Verwandle zuerst dein Herz. Die Gabe des vielgesichtigen Gottes ist kein Kinderspielzeug. Du würdest zu deinem eigenen Vorteil töten, zu deinem eigenen Vergnügen. Leugnest du das?«
Sie biss sich auf die Unterlippe.
»Ich«, erschlug sie. Die Ohrfeige brannte auf ihrer Wange, aber sie wusste, dass sie diesen Schlag verdient hatte.
»Danke.«
Mit ausreichend Ohrfeigen würde sie vielleicht aufhören, auf ihrer Unterlippe zu kauen.
»Arya hat das getan, nicht die Nachtwölfin.«
»Ich streite es ab.«
»Du lügst. Ich sehe die Wahrheit in deinen Augen. Du hast die Augen eines Wolfes und du gierst nach Blut.«
»Sir Gregor«, dachte sie unwillkürlich. »Dunsen, Raff der Liebling, Sir Ilin, Sir Merin, Königin Kersai.«
Wenn sie spräche, müsste sie lügen, und er würde es wissen. Also schwieg sie.
»Du warst eine Katze, hat man mir gesagt. Du bist durch die Gassen gestreift, hast nach Fisch gerochen und hast Herzmuscheln und Miesmuscheln verkauft. Ein kleines Leben, das sehr gut zu einem so kleinen Geschöpf wie dir passt. Du brauchst nur darum zu bitten und kannst es wiederhaben. Schieb deinen Karren, ruf deine Muscheln aus und sei zufrieden. Dein Herz ist zu weich, um eins von uns zu werden.
Er will mich fortschicken.
Ich habe kein Herz. Ich habe nur ein Loch. Ich habe schon viele getötet. Ich könnte auch euch töten, wenn ich wollte. Würde dir das Freude bereiten?
Sie kannte die richtige Antwort nicht.
Vielleicht. Dann gehörst du nicht hierher. In diesem Haus bereitet der Tod niemandem Freude. Wir sind weder Krieger noch Soldaten oder großspurige Bravosi, die vor Stolz beinahe platzen. Wir töten nicht, um irgendeinem Herrn zu dienen oder unseren Geldbeutel zu füllen oder um unsere Eitelkeit zu streicheln. Wir verabreichen die Gabe niemals zu unserem eigenen Vergnügen. Und wir suchen auch nicht diejenigen aus, die wir töten. Wir sind lediglich die Diener des Gottes mit den vielen Gesichtern.
Valar Duhairis, alle Menschen müssen dienen.
Du kennst die Worte, aber du bist zu stolz, um zu dienen. Ein Diener muss demütig und gehorsam sein.
Ich gehorche. Ich kann demütiger sein als alle anderen.
Das brachte ihn zum Lachen.
Sicherlich wirst du eines Tages die Göttin der Demut. Aber kannst du auch den Preis bezahlen?
Welchen Preis?
Der Preis bist du. Der Preis ist alles, was du hast und alles, was du hoffen kannst, jemals zu haben.
Wir haben dir deine Augen genommen und sie dir zurückgegeben. Als nächstes werden wir dir die Ohren nehmen und du wirst in Stille leben. Du wirst uns deine Beine geben und kriechen. Du wirst niemandes Tochter sein, niemandes Frau, niemandes Mutter. Dein Name wird eine Lüge sein und das Gesicht, das du trägst, wird nicht dein eigenes sein.
Beinahe hätte sie sich wieder auf die Unterlippe gebissen, doch diesmal erwischte sie sich dabei und unterdrückte es.
Mein Gesicht ist ein dunkler Teich, der alles verbirgt und nichts enthüllt.
Sie dachte an all die Namen, die sie getragen hatte. Ari, Wiesel, Jungtaube, Katz aus den Kanälen. Sie dachte an das dumme Mädchen aus Winterfell mit dem Namen Arya Pferdegesicht. Namen spielten keine Rolle.
Ich kann den Preis zahlen. Gebt mir ein Gesicht.
Gesichter muss man sich verdienen.
Sagt mir wie.
Überreiche einem bestimmten Mann eine bestimmte Gabe. Kannst du das tun?
Welchen Mann?
Niemandem, den du kennst.
Ich kenne viele Leute nicht.
Er ist einer von ihnen. Ein Fremder. Niemand, den du liebst. Niemand, den du hast. Niemand, den du je gekannt hast. Wirst du ihn töten?
Ja.
Dann wirst du morgen wieder Katz aus den Kanälen sein. Trage dieses Gesicht. Beobachte, gehorche. Und wir werden sehen, ob du wirklich würdig bist, ihm mit den vielen Gesichtern zu dienen.
Also kehrte sie am nächsten Tag zu Brusco und seinen Töchtern zurück, in das Haus am Kanal. Bruscos Augen weiteten sich, als er sie sah, und Brea stockte der Atem.
»Valar Morghulis«, grüßte Katz.
»Valar Duhairis«, antwortete Brusco.
Und danach war es so, als wäre sie nie fort gewesen. Den ersten Blick auf den Mann, den sie töten musste, erhaschte sie später an jenem Morgen, als sie ihren Karren durch die gepflasterten Straßen schob, die an den violetten Hafen grenzten. Er war ein alter Mann, schon weit über 50.
»Er hat zu lange gelebt«, versuchte sie sich einzureden. »Warum sollte er so viele Jahre haben, wodurch mein Vater nur so wenige hatte?«
Doch Katz aus den Kanälen hatte keinen Vater, also behielt sie diesen Gedanken für sich.
»Miesmuscheln, Herzmuscheln, Klaffmuscheln«, rief Katz, während er vorüberging. »Aus den Kanälen, fette grüne Miesmuscheln!«
Sie lächelte ihn sogar an. Manchmal genügte ein Lächeln, damit sie stehen blieben und kauften. Der alte Mann erwiderte das Lächeln nicht. Er warf ihr einen finsteren Blick zu und ging vorbei, wobei er in eine Pfütze trat. Das Wasser spritzte auf ihre Füße.
Er ist unhöflich, dachte sie und schaute ihm hinterher. Sein Gesicht ist hart und gemein.
Die Nase des alten Mannes war scharf, seine Lippen waren schmal und verkniffen, die Augen waren klein und standen eng. Das Haar war ergraut, doch der kleine spitze Bart am Ende seines Kinns war noch schwarz. Katz nahm an, er müsse gefärbt sein, und fragte sich, warum er sich nicht auch das Haar färbte. Eine seiner Schultern war höher als die andere, wodurch er schief wirkte.
»Er ist ein böser Mann«,
verkündete sie am Abend, als sie in das Haus von Schwarz und Weiß zurückkehrte.
»Seine Lippen sind grausam, seine Augen gemein und er hat den Bart eines Schurken.«
Der gütige Mann lachte.
»Er ist ein Mann wie jeder andere. In ihm gibt es Licht und Dunkelheit. Es steht dir nicht zu, über ihn zu urteilen.«
Das brachte sie zum Nachdenken.
»Haben die Götter über ihn geurteilt?«
»Manche Götter vielleicht. Wozu sind Götter schon da, wenn nicht dazu, über Menschen zu urteilen? Der vielgesichtige Gott allerdings wiegt die Seelen der Menschen nicht. Er gewährt seine Gabe den besten Menschen ebenso wie den schlechtesten. Ansonsten würden die Guten ja ewig leben.«
Das Schlimmste an dem alten Mann waren seine Hände, entschied Katz am nächsten Tag, während sie hinter ihrem Karren stand und ihn beobachtete. Seine Finger waren lang und knochig, ständig in Bewegung, kratzten seinen Bart, zupften an einem Ohr, trommelten auf den Tisch, zuckten, zuckten, zuckten. Er hat Hände wie zwei weiße Spinnen. Je mehr sie seine Hände beobachtete, desto mehr begann sie sie zu hassen.
»Er bewegt die Hände zu viel«, erzählte sie im Tempel. »Er muss voller Angst stecken. Die Gabe wird ihm Frieden spenden.«
»Die Gabe spendet allen Menschen Frieden.«
»Wenn ich ihn töte, wird er mir in die Augen sehen und mir danken.«
»Falls er das tut, hast du versagt. Es wäre am besten, wenn er dich überhaupt nicht bemerkt.«
Der alte Mann war eine Art Kaufmann, schlussfolgerte Katz, nachdem sie ihn einige Tage lang beobachtet hatte. Sein Handel hatte mit dem Meer zu tun, obwohl sie ihn nie einen Fuß an Bord eines Schiffes setzen sah. Er verbrachte seine Tage in einer Suppenküche nahe dem violetten Hafen, wo er einen Becher mit Zwiebelbrühe neben seinem Ellbogen abkühlen ließ, während er Papiere und Siegelwachs hin und her schob und in barschem Ton mit Kapitänen, Schiffseignern und anderen Kaufleuten sprach, die bei ihm vorbeikamen und von denen ihn keiner besonders zu mögen schien. Dennoch brachten sie ihm Geld, Lederbeutel, die prall mit Gold und Silber und den viereckigen Eisenmünzen von Bravos gefüllt waren. Der alte Mann zählte sie alle sorgfältig, sortierte die Münzen und stapelte sie ordentlich gleich auf gleich. Er sah sich die Münzen niemals an, stattdessen biss er hinein, immer mit der linken Seite seines Mundes, wo er noch alle Zähne hatte. Von Zeit zu Zeit drehte er eine auf dem Tisch und hörte sich den Klang an, den sie hervorrief, wenn sie klimpernd zum Halt kam. Wenn alle Münzen gezählt und geprüft waren, kritzelte der alte Mann etwas auf ein Pergament, setzte sein Siegel darauf und überreichte es dem Kapitän. Oder er schüttelte den Kopf und schob die Münzen über den Tisch zurück. Wann immer er das tat, bekam sein Gegenüber einen roten Kopf und wurde wütend, oder erbleichte und wirkte verängstigt. Katz verstand das nicht.
»Sie zahlen ihm Gold und Silber und er gibt ihnen nur Schriftstücke. Sind Sie dumm?«
»Einige wenige vielleicht. Die meisten sind einfach vorsichtig. Manche wollen ihn betrügen. Allerdings lässt er sich nicht so leicht betrügen.«
»Aber was verkauft er ihnen?«
»Er stellt jedem von ihnen eine Versicherung aus. Wenn ihre Schiffe in einem Sturm untergehen oder von Piraten gekapert werden, verspricht er ihnen, den Wert des Schiffes und der gesamten Fracht zu ersetzen.«
»Ist das eine Art Wette?«
»Gewissermaßen. Eine Art Wette, die jeder Kapitän zu verlieren hofft.«
»Ja, aber wenn Sie gewinnen?«
»Verlieren Sie Ihre Schiffe und oftmals auch Ihr Leben. Die See ist gefährlich und ganz besonders im Herbst. Ohne Zweifel ist es für viele Kapitäne, die im Sturm ertrinken, ein kleiner Trost zu wissen, dass sie zu Hause in Bravos eine Versicherung haben. Denn dann können sie sicher sein, dass es ihren Witwen und ihren Kindern an nichts fehlen wird.«
Ein trauriges Lächeln huschte über seine Lippen.
»Es ist allerdings eine Sache, eine solche Versicherung auszustellen und eine ganz andere, sie auch auszuzahlen.«
Kratz verstand. »Einer von ihnen muss ihn hassen. Einer von ihnen ist ins Haus von Schwarz und Weiß gekommen und hat gebetet, der Gott möge ihn zu sich holen.«
Sie fragte sich, wer das gewesen sein mochte, aber der gütige Mann wollte es ihr nicht verraten.
»Es steht dir nicht zu, deine Nase in diese Angelegenheiten zu stecken«, sagte er. »Wer bist du?«
»Niemand.«
»Niemand stellt keine Fragen.«
Er nahm ihre Hände.
»Wenn du es nicht tun kannst, brauchst du es nur zu sagen. Es wäre keine Schande. Manche sind dafür geschaffen, dem vielgesichtigen Gott zu dienen, und manche nicht. Sage das Wort, und ich werde dich von dieser Aufgabe entbinden.«
»Ich werde es tun. Das habe ich gesagt. Ich tue es.«
Doch wie? Die Frage war schwieriger. Er hatte Leibwächter, zwei, einen großen dünnen Mann und einen kleinen dicken. Sie begleiteten ihn überall hin, von dem Moment an, in dem er morgens das Haus verließ, bis er abends wieder dorthin zurückkehrte. Sie sorgten dafür, dass dem alten Mann ohne seine Erlaubnis niemand zu nahe kam. Einmal wäre ein Betrunkener fast gegen ihn getaumelt, als er aus der Suppenküche kam, doch der Große war dazwischen getreten und hatte den Mann mit einem harten Stoß zu Boden geworfen. In der Suppenküche probierte der Kleine die Zwiebelbrühe immer zuerst. Der alte Mann wartete, bis die Brühe abgekühlt war, ehe er einen Schluck trank, und bis dahin war Zeit genug verstrichen, dass er sicher sein konnte, dass sein Leibwächter keinen Schaden genommen hatte.
»Er hat Angst«, erkannte sie, »oder er weiß, dass ihn jemand töten will.«
»Er weiß es nicht«, entgegnete der gütige Mann, »aber er vermutet es.«
»Die Leibwächter gehen sogar mit, wenn er hinausgeht und Wasser lässt«, sagte sie, »aber er geht nicht mit hinaus, wenn sie gehen. Der Große ist schneller. Ich warte, bis er Wasser lässt, gehe in die Suppenküche und ersteche den alten Mann durch das Auge.«
»Und der andere Leibwächter?«
»Er ist langsam und dumm. Den kann ich auch umbringen.«
»Bist du ein Schlechter auf dem Schlachtfeld, der jeden Mann niedermacht, der ihm im Wege steht?«
»Nein.«
»Das will ich hoffen. Du bist ein Diener des vielgesichtigen Gottes, und wir, die wir ihm mit den vielen Gesichtern dienen, übergeben die Gabe nur an jene, die ausgewählt und vorgemerkt wurden.«
Sie verstand.
»Töte ihn, töte nur ihn.«
Sie musste ihn noch drei weitere Tage beobachten, ehe sie wusste, wie sie es tun würde, und einen weiteren Tag brauchte sie, um mit ihrem Fingermesser zu üben. Der rote Roggo hatte ihr gezeigt, wie man damit umgeht, aber sie hatte keinen Beutel mehr aufgeschnitten, seit sie ihr die Augen genommen hatten. Sie wollte sicher gehen, dass sie es noch konnte.
»Schnell und zügig, so macht man das, ohne große Umstände«, sagte sie sich und ließ die kleine Klinge aus ihrem Ärmel rutschen, wieder und wieder und wieder.
Als sie wusste, dass sie es noch konnte, schärfte sie den Stahl mit einem Wetzstein, bis die Schneide im Kerzenlicht silbrig-blau glänzte. Der andere Teil war schwieriger, aber die Heimatlose würde ihr helfen.
»Ich werde dem Mann morgen die Gabe überreichen«, verkündete sie beim Frühstück.
»Er mit den vielen Gesichtern wird erfreut sein.«
Der gütige Mann erhob sich.
»Katz aus den Kanälen ist zu bekannt. Wenn sie gesehen wird, wie sie diese Tat begeht, könnten Brusco und seine Töchter Schwierigkeiten bekommen. Es ist an der Zeit, dass du ein anderes Gesicht bekommst.«
Das Mädchen lächelte nicht, doch innerlich war sie zufrieden. Sie hatte Katz einmal verloren und um sie getrauert. Ein zweites Mal wollte sie sie nicht verlieren. »Wie werde ich aussehen?«
»Hässlich. Frauen werden sich abwenden, wenn sie dich sehen. Kinder werden dich anstarren und mit dem Finger auf dich zeigen. Starke Männer werden dich bemitleiden, und mancher wird eine Träne vergießen. Niemand, der dich sieht, wird dich so bald vergessen. Komm!«
Der gütige Mann nahm die Eisenlaterne vom Haken und führte sie am stillen schwarzen Becken und den dunklen, schweigenden Göttern vorbei zu der Treppe im hinteren Teil des Tempels. Die Heimatlose gesellte sich zu ihnen, als sie die Stufen hinunterstiegen. Niemand sagte ein Wort. Das einzige Geräusch war das leise Schlurfen der Pantoffeln auf der Treppe. 18 Stufen führten sie hinab in die Gewölbe, wo 5 Bogengänge auseinanderstrebten wie die gespreizten Finger einer Hand. Hier unten wurden die Stufen schmaler und steiler, doch das Mädchen war sie 1000-mal hinauf und hinuntergelaufen, daher bargen sie keine Schrecken für sie. Nach 22 weiteren Stufen erreichten sie den unteren Keller. Hier waren die Gänge eng und verwinkelt, schwarze Wurmlöcher, die sich durch das Herz des großen Felsens schlängelten. Ein Gang wurde von einer schweren Eisentür verschlossen. Der Priester hängte die Laterne an einen Haken, griff mit einer Hand in seine Robe und holte einen kunstvoll verzierten Schlüssel hervor. Sie bekam Gänsehaut auf den Armen.
»Das Allerheiligste!«
Sie wollten noch weiter nach unten, hinunter ins dritte Untergeschoss, zu den geheimen Kammern, zu denen allein die Priester Zutritt hatten. Der Schlüssel klickte dreimal sehr leise, als der gütige Mann ihn im Schloss drehte. Die Tür schwang geräuschlos an geölten Eisenangeln auf. Dahinter folgten weitere Stufen, die aus dem harten Fels gehauen waren. Der Priester nahm die Laterne und ging voraus. Das Mädchen folgte dem Licht und zählte die Stufen, während sie hinunterging.
4, 5, 6, 7.
Sie erwischte sich bei dem Wunsch, ihren Stock mitgenommen zu haben.
10, 11, 12.
Sie wusste, wie viele Stufen es zwischen dem Tempel und dem Keller gab, auch zwischen dem Keller und dem unteren Keller. Sie hatte sogar die Stufen auf der engen Wendeltreppe hinauf zum Dachgeschoss gezählt und auch die Sprossen der steilen Leiter, die zur Dachklappe und dem windigen Ausguck führte. Diese Treppe jedoch kannte sie nicht, und das machte sie gefährlich.
21, 22, 23.
Mit jedem Schritt schien die Luft ein wenig kälter zu werden. Als sie bei 30 ankam, wusste sie, dass sie bereits unter den Kanälen waren.
33, 34. Wie tief ging sie denn noch hinunter?
Sie zählte bis 54, ehe die Stufen schließlich vor einer weiteren Eisentür endeten. Diese war nicht verschlossen. Der gütige Mann schob sie auf und trat hindurch. Sie folgte, die Heimatlose auf den Fersen. Ihre Schritte hallten durch die Finsternis. Der gütige Mann hob seine Laterne und öffnete die Blenden weit. Licht breitete sich auf den Wänden um sie herum aus. 1000 Gesichter starrten auf sie herab. Sie hingen an den Wänden vor ihr und hinter ihr, oben und unten, überall, wohin sie auch sah, wohin sie sich drehte. Sie sah alte Gesichter und junge Gesichter, blasse Gesichter und dunkle Gesichter, glatte Gesichter und runzlige Gesichter, sommersprossige Gesichter und vernarbte Gesichter, hübsche Gesichter und hässliche Gesichter, Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, sogar Säuglinge, lächelnde Gesichter, grimmige Gesichter, Gesichter voller Gier und Zorn und Lust, kahle Gesichter und Gesichter voller Haare.
»Masken«,
redete sie sich ein, »das sind bloß Masken.« Doch noch während ihr dieser Gedanke durch den Kopf ging, wusste sie, dass das nicht stimmte. Es waren heute.
»Machen Sie dir Angst, Kind?« fragte der gütige Mann. »Es ist noch nicht zu spät für dich, uns zu verlassen. Ist das wirklich das, was du willst?«
Arya biss sich auf die Unterlippe. Sie wusste nicht, was sie wollte.
»Wenn ich fortgehe, wo soll ich dann hin?«
Sie hatte 100 Leichen ausgezogen und gewaschen, und Tote machten ihr keine Angst. Sie tragen sie hier herunter und schneiden ihnen die Gesichter ab. Na und?«
Sie war die Nachtwölfin, und ein paar Hautfetzen konnten sie nicht erschrecken.
»Lederhauben, mehr sind es nicht. Sie können mir nichts anhaben.«
»Ja«, stieß sie hervor. Er führte sie durch die Kammer an einer Reihe von Tunneln vorbei, die in Nebengänge führten. Das Licht der Laterne erhellte sie einen nach dem anderen. In einem Tunnel bestanden die Wände aus Menschenknochen, und das Dach wurde von Säulen aus Schädeln getragen. In einem anderen befand sich eine Wendeltreppe, die noch weiter in die Tiefe führte.
»Wie viele Keller gibt es hier?« fragte sie sich. »Geht es immer weiter nach unten?«
»Setz dich«, befahl der Priester.
Sie setzte sich.
»Jetzt schließe die Augen, Kind.«
Sie schloss die Augen.
»Es wird weh tun«,
warnte er sie.
»Aber Schmerz ist der Preis der Macht. Halte still.«
»Still wie Stein«,
dachte sie. Reglos saß sie da. Der Schnitt war schnell gemacht, die Klinge scharf. Eigentlich hätte sich das Metall kalt auf ihrer Haut anfühlen sollen, doch stattdessen war es warm. Sie spürte, wie das Blut über ihr Gesicht floss, wie ein roter Vorhang über ihre Stirn und ihre Wangen und ihr Kinn rann, und sie verstand, warum der Priester von ihr verlangt hatte, die Augen zu schließen. Als der Strom ihre Lippen erreichte, schmeckte sie Salz und Kupfer. Sie leckte daran und schauderte.
»Bring mir das Gesicht«, sagte der gütige Mann.
Die Heimatlose antwortete nicht, doch sie hörte ihre Pantoffeln über den Steinboden flüstern. Zu dem Mädchen sagte er,
»Trink das«,
und drückte ihr einen Becher in die Hand. Sie trank alles auf einmal. Es schmeckte sehr sauer, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Vor 1000 Jahren hatte sie ein Mädchen gekannt, das Zitronenkuchen geliebt hatte.
»Nein, das war nicht ich. Das war nur Arya.«
»Mimen verändern ihr Gesicht mit Kniffen«, sagte der gütige Mann, »und Zauberer benutzen Blendwerk. Sie verweben Licht und Schatten und Verlangen, um Illusionen zu erzeugen, die das Auge täuschen. Diese Künste wirst du lernen. Aber was wir hier tun, geht tiefer. Kluge Menschen durchschauen Kniffe, und Blendwerk zerfällt vor einem scharfen Auge. Doch das Gesicht, das du jetzt anlegen wirst, wird genauso wirklich und wahrhaftig sein wie das, mit dem du geboren wurdest. Halte die Augen geschlossen.«
Sie spürte, wie seine Finger ihr Haar zurückstrichen.
»Halt still. Es wird sich seltsam anfühlen. Vielleicht wird dir schwindelig werden, aber du darfst dich nicht bewegen.«
Dann folgte ein Zerren und ein leises Rascheln, als das neue Gesicht über das alte gezogen wurde. Das Leder kratzte trocken und steif über ihre Stirn, doch als es ihr Blut aufsaugte, wurde es weich und geschmeidig, ihre Wangen wurden warm und erröteten. Sie spürte, wie ihr Herz in ihrer Brust flatterte, und einen Moment lang bekam sie keine Luft. Hände schlossen sich um ihre Kehle, hart wie Stein, und würgten sie. Ihre Hände schossen hoch und wollten die Arme des Angreifers packen, doch sie fanden keine. Ein furchtbares Gefühl der Angst erfüllte sie, und dann hörte sie ein Geräusch, ein hinterhältiges Knacken, das von einem entsetzlichen Schmerz begleitet wurde. Vor ihr schwebte ein Gesicht, fett, bärtig, brutal, den Mund vor Wut verzerrt. Sie hörte den Priester sagen,
»Atme, Kind, atme die Angst aus, schüttle die Schatten ab, er ist tot, sie ist tot, ihr Schmerz ist verflogen, atme.«
Das Mädchen holte tief Luft und bemerkte, dass es stimmte. Niemand würgte sie, niemand schlug sie. Trotzdem zitterte ihre Hand, als sie nach ihrem Gesicht tastete. Trockenes Blut löste sich unter ihren Fingern und rieselte zu Boden. Im Licht der Lampe sah es schwarz aus. Sie strich über ihre Wangen, berührte ihre Augen und zog die Linie ihres Kinns nach.
»Mein Gesicht ist immer noch das gleiche.«
»Ach ja? Bist du sicher?«
War sie sicher? Sie hatte keine Veränderung gespürt.
aber vielleicht konnte man die Verwandlung auch gar nicht spüren. Sie strich sich mit der Hand von oben nach unten über das Gesicht, so wie sie es Jacques Hagar hatte tun sehen, damals in Harrenhall. Als er das getan hatte, hatte sich sein ganzes Gesicht gekräuselt und verwandelt. Doch als sie das tat, geschah nichts. »Es fühlt sich genauso an wie vorher.«
»Für dich«, sagte der Priester. »Aber es sieht nicht mehr so aus.«
»In den Augen anderer sind deine Nase und dein Kinn gebrochen«, sagte die Heimatlose. »Eine Seite deines Gesichts ist eingeschlagen, wo deine Wangenknochen zertrümmert wurden und dir fehlt die Hälfte deiner Zähne.«
Sie tastete mit ihrer Zunge im Mund herum, fand jedoch keine Löcher oder abgebrochenen Zähne.
»Zauberei«, dachte sie, »ich habe ein neues Gesicht, ein hässliches, zertrümmertes Gesicht.«
»Vielleicht wirst du eine Zeit lang schlechte Träume haben«, warnte der gütige Mann. »Ihr Vater hat sie so oft und so brutal verprügelt, dass sie nie ganz frei von Schmerzen oder Angst war, ehe sie zu uns gekommen ist.«
»Habt ihr ihn getötet?«
»Sie hat die Gabe für sich selbst erbeten, nicht für ihren Vater. Ihr hättet ihn töten sollen.«
Er musste ihre Gedanken gelesen haben.
»Am Ende ist der Tod zu ihm gekommen, wie er zu allen Menschen kommt, wie er auch morgen zu einem bestimmten Mann kommen wird.«
Er hob die Lampe.
»Hier sind wir fertig.
Für den Augenblick.«
Auf dem Weg zurück zur Treppe schienen ihr die leeren Augenhöhlen der Häute an den Wänden zu folgen. Einen Moment lang konnte sie fast sehen, wie sich ihre Lippen bewegten und einander dunkle Geheimnisse zuflüsterten, in Worten, die zu leise waren, um sie zu verstehen. In dieser Nacht wollte sich der Schlaf nicht leicht einstellen. In ihre Decke gewickelt wälzte sie sich hin und her in dem kalten, dunklen Zimmer, doch wie sie auch lag, sie sah die Gesichter.
»Sie haben keine Augen, und doch können Sie mich sehen.«
Sie sah das Gesicht ihres Vaters an der Wand. Neben ihm hing ihre hohe Mutter und darunter ihre drei Brüder, alle in einer Reihe.
»Nein, das war ein anderes Mädchen. Ich bin niemand, und meine einzigen Brüder tragen Roben in Schwarz und Weiß.«
Und doch war dort der schwarze Sänger, der Stallbursche, den sie mit Nidel getötet hatte, der picklige Knappe aus dem Gasthaus am Kreuzweg und dort drüben die Wache, der sie die Kehle aufgeschlitzt hatte, damit sie aus Harrenhall fliehen konnten. Auch der Kitzler hing an der Wand, und aus den schwarzen Löchern, die seine Augen waren, troff Bosheit. Bei seinem Anblick fühlte sie wieder den Dolch in ihrer Hand, den sie ihm wieder und wieder und wieder in den Rücken gerammt hatte. Als es endlich Tag wurde in Braavos, war der Himmel grau und düster und verhangen. Das Mädchen hatte auf Nebel gehofft. Doch die Götter hatten ihre Gebete nicht beachtet, wie so oft. Die Luft war kalt und klar, und der Wind war scharf und bissig.
»Ein guter Tag für den Tod«,
dachte sie. Ohne es zu wollen, lag ihr plötzlich ihr Gebet auf der Zunge.
»Sir Gregor, Dunsen, Raff der Liebling, Sir Illen, Sir Merren, Königin Kersai.«
Sie bewegte nur still die Lippen. Im Haus von Schwarz und Weiß wusste man nie, wer gerade lauschte. Die Gewölbe waren voller alter Kleider, den Gewändern jener, die ins Haus von Schwarz und Weiß kamen, um Frieden aus dem Becken des Tempels zu trinken. Hier fand man alles, von Bettlerlumpen bis hin zu prächtigen Kleidern aus Samt und Seide.
»Ein hässliches Mädchen sollte hässlich angezogen sein«,
entschied sie und wählte einen schmutzigen braunen Mantel, der am Saum ausgefranst war, ein muffiges grünes Hemd, das nach Fisch roch, und ein paar schwere Stiefel. Als letztes ließ sie ihr Fingermesser in der Hand verschwinden. Es gab keinen Grund zur Eile, daher wählte sie den langen Weg zum violetten Hafen. Sie ging über die Brücke zur Insel der Götter. Katz aus den Kanälen hatte dort zwischen den Tempeln Herzmuscheln und Miesmuscheln verkauft, wann immer Bruscos Tochter Thalia ihr Mondblut hatte und das Bett hüten musste. Halb erwartete sie, Thalia heute dort zu sehen, vielleicht vor dem Gewirr,
wo all die vergessenen kleinen Götter ihre einsamen kleinen Schreine hatten, aber das war töricht. Der Tag war zu kalt, und Thalia stand nur ungern so früh auf. Die Statue vor dem Schrein der weinenden Dame von Lys vergoss silberne Tränen, als das hässliche Mädchen vorbeiging. In den Gärten von Gelenai stand ein vergoldeter Baum von 30 Meter Höhe, dessen Blätter aus getriebenem Silber bestanden. Fackelschein leuchtete hinter Fenstern aus Bleiglas in der Holzhalle des Herrn der Eintracht und zeigte ein 50 verschiedener Schmetterlingsarten in all ihrer bunten Pracht. Einmal, so erinnerte sich das Mädchen, war das Seemannsweib hier mit ihr spazieren gegangen und hatte ihr Geschichten über die seltsameren Götter der Stadt erzählt.
»Das ist das Haus des großen Hirten. Dem dreiköpfigen Trios gehört der Turm dort mit seinen 3 kleinen Türmchen. Der erste Kopf verschlingt die Sterbenden, und die Wiedergeborenen entspringen dem dritten, wozu der mittlere gut ist, weiß ich nicht. Das sind die Steine des schweigenden Gottes, und dort drüben findet sich der Eingang zum Labyrinth der Gestalter. Nur wer den Weg dorthin hindurch findet, so sagen die Priester der Gestaltung, findet den Weg zur Weisheit. Dahinter am Kanal liegt der Tempel von Aquan, dem roten Stier. An jedem 13. Tag schlitzen seine Priester einem reinen weißen Kalb die Kehle auf und bieten Bettlern Schalen mit Blut an.
Heute war kein 13. Tag, schien es. Die Treppe des roten Stier war leer. Die Brüdergötter Semosch und Seloso träumten in ihren Zwillingstempeln aufeinander gegenüberliegenden Ufern des schwarzen Kanals und wurden von einer Steinbrücke verbunden. Diese Brücke überquerte das Mädchen und machte sich auf den Weg zu den Häfen. Sie durchquerte den Lumpensammlerhafen und ging an den halb versunkenen Türmen und Kuppeln der überfluteten Stadt vorbei. Eine Gruppe von Seeleuten aus Lys torkelte aus dem Hafen der Glückseligkeit, als sie vorbeikam, doch das Mädchen sah keine der Huren. Das Schiff war geschlossen und verlassen, die Mimen, die dort wohnten, lagen ohne Zweifel noch im Bett. Aber ein Stück weiter auf dem Kai neben einem Walfänger aus Ibben entdeckte sie Kats alten Freund Taganaro, der mit Kasso, dem König der Seehunde, Ball spielte, während sich sein neuester Beutelschneider durch die Menge der Zuschauer arbeitete. Als sie stehen blieb, um einen Augenblick zuzuschauen und zuzuhören, sah Taganaro sie an, ohne sie zu erkennen. Aber Kasso bellte und klatschte mit den Flossen. »Er hat mich erkannt«, dachte das Mädchen, »oder er riecht den Fisch.« Sie eilte weiter. Als sie den violetten Hafen erreichte, hatte der alte Mann es sich bereits an seinem gewohnten Tisch in der Suppenküche bequem gemacht und zählte Münzen aus einer Börse, während er mit einem Kapitän feilschte. Der große, dünne Leibwächter stand an seiner Seite. Der kleine Dicke saß an der Tür, wo er sich jeden genau anschauen konnte, der eintrat. Doch das spielte keine Rolle. Sie hatte nicht vor, hineinzugehen. Stattdessen hockte sie sich auf einen Holzpoller, der 20 Schritte entfernt stand, während der stürmische Wind mit Geisterfingern an ihrem Mantel zerrte. Selbst an einem kalten, grauen Tag wie diesem ging es im Hafen geschäftig zu. Sie sah Seeleute auf der Jagd nach Huren und Huren auf der Jagd nach Seeleuten. 2 Bravosi gingen in zerknitterter Pracht vorbei und stolperten Arm in Arm mit rasselnden Klingen an der Seite betrunken durch den Hafen. Ein roter Priester eilte vorbei, seine Scharlach- und purpurroten Roben flatterten im Wind. Es war schon fast Mittag, als sie den Mann sah, den sie ausgesucht hatte. Einen wohlhabenden Schiffseigner, den sie schon 3-mal gesehen hatte, wie er mit dem alten Mann Geschäfte gemacht hatte. Groß und kahl und stämmig trug er einen schweren Mantel aus gutem braunem Samt, der mit Pelz gesäumt war, dazu einen braunen Ledergürtel, der mit silbernen Monden und Sternen verziert war. Von einem Unfall hatte er ein steifes Bein zurückbehalten. Er ging langsam und lehnte sich auf einen Stock. Er würde ihren Zwecken so gut wie jeder andere dienen, wahrscheinlich sogar besser als die meisten, entschied das hässliche Mädchen. Sie hüpfte von ihrem Poller und folgte dem Mann. Nach einem 1000 Schritte war sie hinter ihm und hielt das Fingermesser bereit.
Sein Beutel hing ihm auf der rechten Seite am Gürtel, doch sein Mantel war im Weg. Ihre Klinge blitzte auf, schnell und zügig, und den tiefen Schnitt durch den Samt spürte er gar nicht. Der rote Roggo hätte gelächelt, wenn er sie gesehen hätte. Sie schob die Hand durch den Schlitz, schnitt den Beutel mit dem Fingermesser auf und füllte ihre Faust mit Gold. Der große Mann drehte sich um. »Was?« Durch die Bewegung verhedderte sich ihr Arm in den Falten des Mantels, als sie die Hand zurückzog. Um ihre Füße herum regnete es Münzen. »Dieb!« Der große Mann hob seinen Stock, um sie zu schlagen. Sie trat ihm das steife Bein unter dem Körper weg, und als er stürzte, tänzelte sie zur Seite und rannte davon, an einer Mutter mit Kind vorbei. Noch mehr Münzen fielen ihr aus der Hand und hüpften über den Boden. Hinter ihr schrie jemand, »Haltet den Dieb!« Ein Wirt mit einem dicken Bauch grapschte unbeholfen nach ihrem Arm, doch sie wich ihm aus und lief an einer lachenden Hure vorbei auf die nächste Gasse zu. Katz aus den Kanälen hatte diese Gassen gekannt, und das hässliche Mädchen erinnerte sich. Sie rannte nach links, schwang sich über eine niedrige Mauer, sprang über einen schmalen Kanal und schlüpfte durch eine unverschlossene Tür in einen staubigen Lagerraum. Inzwischen hörte sie keine Verfolger mehr hinter sich, aber sie wollte kein Risiko eingehen. Also hockte sie sich zwischen einige Kisten und wartete, die Arme um die Knie geschlungen. Sie wartete fast eine Stunde lang. Dann entschied sie, dass es sicher war, aufzubrechen, und kletterte auf das Dach des Gebäudes. Bis zum Kanal der Helden wählte sie den Weg über die Dächer. Inzwischen sollte der Schiffseigner die Münzen eingesammelt und in die Suppenküche gehinkt sein. Dort trank er vielleicht eine heiße Brühe und beschwerte sich bei dem alten Mann über das hässliche Mädchen, das versucht hatte, ihm seinen Beutel zu rauben. Im Haus von Schwarz und Weiß saß der gütige Mann auf dem Rand des Beckens und erwartete sie. Das hässliche Mädchen setzte sich zu ihm und legte eine Münze zwischen sie. Sie war aus Gold und hatte einen Drachen auf der einen und einen König auf der anderen Seite.
»Ein Golddrachen aus Westeros«, sagte der gütige Mann. »Wie bist du daran gekommen? Wir sind keine Diebe.«
»Ich habe ihn nicht gestohlen. Ich habe einen von seinen genommen, ihm aber einen von unseren dagelassen.«
Der gütige Mann verstand.
»Und mit dieser Münze und den anderen in seinem Beutel hat er einen bestimmten Mann bezahlt. Und bald darauf hat das Herz dieses Mannes versagt. Ist es so geschehen? Sehr traurig.«
Der Priester hob die Münze auf und warf sie in das Becken.
»Du hast noch viel und noch viel mehr zu lernen. Aber vielleicht bist du doch kein hoffnungsloser Fall.«
In dieser Nacht gaben sie ihr das Gesicht von Arya Stark zurück. Sie gaben ihr auch eine Robe, die weiche, dicke Robe eines Akolyten, schwarz auf der einen und weiß auf der anderen Seite.
»Trage sie, wenn du hier bist«, sagte der Priester. »Aber in der nächsten Zeit wirst du sie nicht häufig brauchen. Morgen gehst du zu Izembaro und trittst deine erste Lehre an. Such dir im Keller Kleider aus, die dir gefallen. Die Stadtwache sucht nach einem gewissen hässlichen Mädchen, das im violetten Hafen gesehen wurde. Also brauchst du wohl auch ein neues Gesicht.«
Er nahm ihr Kinn in die Hand, drehte ihr den Kopf nach rechts und links und nickte.
»Ein hübsches Gesicht diesmal, denke ich. So hübsch wie dein eigenes. Wer bist du, Kind?«
»Niemand«, antwortete sie.